بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und herzlich willkommen zur Fortsetzung der Reihe Die Krankheit der Herzen. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Herzen heilen. Heute geht es um eine weitere Krankheit, einen weiteren Fehler, der aus dem Inneren entsteht, und das ist die Voreiligkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns beschrieben, dass der Mensch erschaffen ist mit Voreiligkeit, also dass es zu seiner Beschaffenheit gehört. Allah azza wa jal sagt, خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. Der Mensch ist aus Hast, Voreiligkeit, Übermut erschaffen. Ich werde euch meine Zeichen zeigen, so verlangt sie nicht zu beschleunigen. Das bedeutet, nicht, dass Allah Azza wa Jal diese Eigenschaft bei jedem gemacht hat, sodass er sie nicht behandeln kann, sondern die Menschen sind von Natur aus in der Lage, voreilig zu sein. Sie sind aber auch in der Lage, weise zu sein, nachdenklich zu sein, vorsichtig zu sein. Also das bedeutet, er ist aus Hast erschaffen, also er hat diesen Charakter, als ob es ein Organ ist bei ihm, als ob er daraus besteht, als ob das ein Bestandteil seines Körpers ist. Das heißt nicht, dass man es nicht beseitigen kann oder formen kann. Denn ein wenig Zügigkeit ist geboten. Also das ist eine Sache, die brauchst du, aber du darfst es nicht unnötig verwenden. Ja, genauso wie im Körper viele Sachen vorhanden sind, der Körper hat Insulin, der Körper selbst hat Cortison. Aber wenn du dem Körper zu viel Cortison gibst, zu viel Insulin gibst, dann hat er ein Problem. Der Körper hat Proteine, wenn du ihm zu viel Proteine gibst, hat er ein Problem. Genauso ist es, der Körper oder die Seele, besser gesagt, das Herz, hat diesen Drang, ich will, ja, komm, mach, lass. Das musst du jetzt in die Bahn legen, die gut ist. Und nicht in der verbotenen Art und Weise. Allah Azza wa Jal sagt, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Und sie drängen dich zur Eile mit der Strafe. Also, An-Nabi alayhi salatu wassalam, wenn er den Menschen gesagt hat, ihr müsst Allah fürchten, Allah ist streng in der Strafe, sagen sie, ja dann her mit der Strafe. Das ist diese Voreiligkeit. Allah aber wird sein Versprechen nicht brechen. Das bedeutet keine Angst, auch wenn sie nicht heute bestraft werden, nicht heute zur Rechenschaft gezogen werden, sie werden morgen, übermorgen, spätestens Yawm al-Qiyamah. Also selbst wenn ein Tyrann in der Dunya davonkommen sollte, vor der Gerechtigkeit, vor den Menschen, wird er nicht entwischen vor der Gerechtigkeit Allahs tabaraka wa ta'ala. Und siehe, ein Tag bei deinem Herrn ist wie 1000 Jahre von dem, was ihr zählt. Das heißt, Allah hat Zeit. Für euch sind 100 Jahre vergangen und die Unterdrückung ist noch da. 200 Jahre sind vergangen, die Unterdrückung ist noch da. Wie lange dauert denn das? Ja, bei Allah ist das nicht mal ein Tag. Es war ja nicht mal ein Tag. Seit 500 Jahren sind die Muslime unterdrückt. Das ist ein halber Tag. Also wenn du das weißt, dann weißt du, Allah Jalla wa Ala hat alles im Überblick. Er verwaltet alles. Er ist nicht voreilig, Jalla Jalaluhu. Er hat einen Plan. Und alles wird zu der Zeit eintreten, die er vorgeschrieben hat. Deswegen ist die Frage, die du dir stellen sollst, was ist meine Aufgabe, die ich umsetzen kann? Nicht, wie kann ich das erreichen, was nur Allah entscheidet. Denn viele Muslime, wenn sie die Unterdrückung sehen, möge Allah unseren Geschwistern beistehen, egal wo auf dieser Welt. Und dann sagen sie, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Aber sie machen nicht das, was sie machen können. Sie reden über Anführer, sie reden über Allahu A'lam, irgendetwas. Hast du Koran beigebracht? Nein. Hast du das Gebet beigebracht? Nein. Hast du den Menschen, die keine Arbeit haben in muslimischen Ländern, hast du denen Arbeit gebracht? Nein. Hast du Brunnen gebaut? Nein. Doch, ich habe einen Brunnen gebaut. Sehr schön. Hast du andere dazu motiviert, dass sie auch das machen? Krankenhäuser, Schulen und wir haben sehr viel Arbeit. Es ist viel zu tun. Aber Shaitan schaltet dich aus, indem du denkst, guck mal, der Minister XY, der hat, bist du ein Minister? Hast du die Befugnis und die Fähigkeit, wie ein Minister Entscheidungen zu fällen? Nein, dann kümmere dich um das, was du machen kannst. Nicht um das, was du nicht machen kannst. Ja, aber das dauert schon so lang. Den Zeitplan, den überlässt du Allah. Wann es soweit ist, das überlässt du Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah hat dir schon immer gezeigt, Allah hat dir das gesagt. Schau dir Nuh an, schau dir Musa an, schau dir Yusuf an, schau dir Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an. Allah Segen auf sie alle. Schau dir die Sahaba an, schau dir die islamische Geschichte an. Allah wird immer seinen Beistand bescheren, wann er will und er wird prüfen, wann er will. Es gibt Prüfungsphasen und frei kann man jetzt nicht so sagen, aber weniger starke Prüfungsphase. Also kümmere dich nicht darum, wann die Prüfung ist, kümmere dich darum, dass du dich für die Prüfung vorbereitest. Ich stell dir mal vor, jemand sagt, oh, guck mal, der Direktor, der macht die Prüfungen und dieser Direktor, der ist überhaupt nicht gut und dieser Direktor, bist du Direktor? Bist du der Kultusminister? Bist du derjenige, der die Direktoren verwaltet? Nein, dann geh lernen. Geh lernen, lern Mathe, lern Chemie, lern Physik. Was bringt das Jammern über den Direktor und du lernst nicht? Oder du unterrichtest nicht, zum Beispiel du bist jetzt Lehrer. Ja, und diese Schulen und das Schulsystem und so weiter und so fort. Kannst du das Schulsystem ändern? Nein, kann ich nicht. Ja, dann bring Mathe bei, bring Bio bei, in dem Rahmen, der möglich ist. Und genauso sagen wir, Allah hat einen Zeitplan. Er weiß, wann dieser Direktor, dieser Oberhaupt, dieser Verantwortliche weggeht und der andere kommt. Und er weiß, ob der andere besser ist oder noch schlimmer ist. Das weiß Allah Jalla wa Ala. Aber deine Aufgabe ist es, die Menschen zu Allah zu bringen. Betet, fastet, seid gut zu euren Eltern, betrügt nicht, lügt nicht. Das ist das, was wir machen müssen. Diese Voreiligkeit, warum hat es nicht geklappt, lähmt den Menschen, sodass du nicht das tust, was du eigentlich tun solltest. Also sagt Allah Azza wa Jal, genau diese Aya. Dann haben wir eine weitere Aya, ein Beispiel aus Mekka, wie die Mekkaner diese Strafe sich herbeigewünscht habe, weil sie nicht daran geglaubt haben. Und zwar, Allah Azza wa Jalla sagte, dass Abu Jahl sagt, Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik, fa'amtir alayna hijaratan min as-sama, aw i'tina bi'adhabin alim. Abu Jahl sagte, O Allah, wenn das die Wahrheit ist, an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann lasse Steine vom Himmel auf uns runterfallen oder bestrafe uns mit einer schmerzhaften Strafe. Allah Azza wa Jal sagte dann, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Doch Allah würde sie nicht bestrafen, solange du unter ihnen bist. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, seine Gegenwart, seine Existenz war Schutz für Mekkaner. Subhanallah. Und das zeigt, der Muslim ist Schutz selbst für die Nicht-Muslime. Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt die Gesellschaft aufgrund der Gegenwart der Muslime, weil sie die Gnade verdient haben, werden die Anwesenden mitbegnadigt, zumindest in der Dunya, was die Strafe angeht. Aber der Nabi alayhi salatu wassalam ist nun gestorben. Haben wir keine Chance auf Gnade? Allah sagt, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Und Allah würde sie nicht bestrafen, während sie um Vergebung bitten. Ja Rabbi, vergib uns. Solange eine Gesellschaft um Vergebung bittet, solange wird sie verschont. Denn sie bereut, sie weiß, diese Gesellschaft weiß, sie ist falsch, sie lebt falsch und sie versucht, sich zu verbessern. Deswegen, warum regnet es, wenn wir das Gebet um Regen beten? Weil wir bereuen. Weil wir Allah um Vergebung bitten. Salatul Istisqa. Wenn diese Menschen aufrichtig Allah anflehen, damit es regnet, dann wird es auch regnen. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Doch warum sollte Allah sie nicht bestrafen, wo sie doch vom heiligen Gebetsort abhalten? Die Mekkaner haben natürlich die Gläubigen daran gehindert, in Mekka zu beten. Also haben sie es verdient, die Strafe Allahs. Aber Allah hat ihnen Aufschub gewährt, weil der Prophet a.s. unter ihnen war. Das sind also Beispiele für die Voreiligkeit, die natürlich tadelhaft ist, die nicht gut ist, weil aufgrund von Kufr und Schirk, möge Allah uns davor bewahren. Allah Azza wa Jal erwähnt eine weitere, nennen wir es mal Eifer, und zwar der Eifer des Propheten alayhi salatu wassalam. Allah sagt, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bewege deine Zunge nicht, um dich damit zu beeilen. Also beim Koran lesen. Inna alayna jam'ahu wa Qur'anah. Uns obliegt es, ihn zu sammeln und vorzutragen. Fa'idha qara'nahu, fattabi' Qur'anah. Wenn wir ihn vortragen, wenn wir ihn vorgetragen haben, dann folge seinem Vortrag. Thumma inna alayna bayanah. Dann obliegt es uns, ihn zu erklären. An-Nabi alayhi salatu wassalam war ja Schüler bei Jibril alayhi salam. Er hat gelernt bei Jibril alayhi salam. Und das zeigt wieder die Wichtigkeit des Lehrers. Allah Azza wa Jalla hätte ihm sagen können, guck mal, da liegt ein Buch, das ist der Koran, nimm und lies. Und er gibt ihm Verständnis und Weisheit, das war's. Einfach, ich lese aus dem Buch und das war's. Aber damit wir erzogen werden, du lernst nur durch Lehrer. Plus Buch, natürlich. Es gibt ein Buch. Der Lehrer unterrichtet dir das Buch. Aber dieses Autodidaktische kann nie alleine ausreichen. Egal was es ist. Du brauchst einen Trainer, Ausbilder, Coach, nenn ihn wie du willst, der dir das Theoretische beibringt, wie du es ins Praktische umsetzt. So, An-Nabi alayhi salatu wassalam hörte Jibril zu und las gleichzeitig. Also Jibril sagt ihm eine Ayah, er sagt mit. Also hat ihm Allah gesagt, wenn Jibril liest, hör zu und lese nicht. Lies nicht mit ihm. Sei nicht eilig. Warum hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan? Er wollte kein Wort vergessen. Jibril sagt, wal-fajri, er sagt, wal-fajri, wal-layalin-ash, wal-layalin-ash, wal-shaf'i, wal-shaf'i, er will mitlesen, damit er nichts vergisst. Da sagte ihm Allah Azza wa Jal, hab keine Angst. Hör richtig zu, wir werden dafür sorgen, Allah wird dafür sorgen, du wirst es nicht vergessen. Außer das, was Allah an Ayat aufhebt. Es gibt Ayat, die wurden offenbart, und dann wurden sie wieder gelöscht. Koran, aber sie waren für eine bestimmte Zeit damals, zur Zeit von den Sahaba, die anderen Menschen danach brauchen diese Ayat nicht mehr. Also, damit der Koran nicht 10 Bände lang ist, hat Allah Azza wa Jal dann einiges wieder aufgehoben. Es wird nicht rezitiert. Das nennt man Nasikh und Mansukh, also abrogiert, aufgehobene Ayat. Einige wurden trotzdem überliefert. Einige, sagen die Sahaba, ja, das stand mal im Koran, wurde aber dann rausgenommen. Von wem? Von Jibril a.s. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat jeden Ramadan den Koran mit Jibril a.s. studiert. Und jedes Mal, jeder Ramadan, kommt Jibril a.s. und sagt ihm, guck mal, diese Ayah kommt in diese Sura kommt dahin, diese Ayah nehmen wir raus, die ist nicht mehr da und so weiter. Im letzten Ramadan seines Lebens, des Lebens des Propheten a.s., hat er den Koran durchgelesen 2-mal mit Jibril a.s. Also er war über 60, sallallahu alaihi wasallam, und hatte immer noch einen Lehrer. Heutzutage, unser einer, ich habe gelernt, was brauche ich für einen Lehrer? Ich brauche niemanden mehr. Bis du stirbst, brauchst du einen Lehrer. Bis du stirbst, brauchst du einen Erzieher. An-Nabi, alayhi salatu wassalam, der erzogen wurde von Allah, jalla wa ala. Bis zum letzten Ramadan seines Lebens hat er von Jibril gelernt. Nicht nur Neues. Nee, komm, lies den Koran von Anfang. Yani, unser einer, ich kann doch Al-Fatiha, ich kann doch Qul huwallahu ahad. Und das kannte An-Nabi alayhi salatu wassalam auch. Aber solange du lebst, wiederholst du. Und solange du wiederholst, brauchst du einen Lehrer. Das ist eine gewaltige Lehre. Also hat ihm An-Nabi alayhi salatu wassalam, hat Allah jalla wa ala zum Propheten alayhi salatu wassalam gesagt, keine Angst, wir werden es festsetzen in deinem Herzen, du wirst es nicht vergessen, außer das, was wir aufheben werden. Und wir werden dir sogar beibringen, was es bedeutet. Also nicht nur die Worte, sondern auch die Bedeutung. Aisha radiallahu anha, kommen wir zur Sunna und das Thema Voreiligkeit aus den Aussagen des Propheten alayhi salatu wassalam. Aisha radiallahu anha berichtete, An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, Allah ist gütig und liebt die Güte. Und er gibt für die Güte, was er nicht für Härte gibt und was er für nichts anderes gibt. Das bedeutet also, Allah möchte, dass du eher gütig bist. Und Güte bedeutet Geduld. Jemand macht einen Fehler. Du könntest ihn sofort hart angreifen, aber du sagst ja nein, ich bin nicht so voreilig, ich gebe ihm eine Chance. Das nächste Mal, ich gebe ihm noch eine Chance. Ich begleite ihn. So wie jemand, der erkrankt ist. Besonders in Sachen Ibadah. Natürlich, wenn dich jemand beklaut oder irgendwie dir eine Gefahr, für dich eine Gefahr darstellt, natürlich, du musst dich nicht zusammenschlagen lassen. Wir reden jetzt, du machst Da'wah, jemand betet noch nicht, jemand nimmt immer noch Zinsen. Allahu a'lam, was für eine Sünde er hat. Sie hat noch kein Hijab oder Allahu a'lam. Ja? So, habe Geduld mit diesen Menschen. Sei geduldig mit diesen Menschen. Es geht jetzt nicht um eine Gefahr für dich. Es geht um die religiöse Entwicklung dieser Person. Habe Geduld. Ja, ich habe ihm schon 10-mal gesagt, Nuh alayhi salam hat 950 Jahre Da'wah gemacht. 950 Jahre. Der Grund dieses Hadiths ist, dass die damaligen Juden eines Tages, einige von ihnen, zum Propheten sallallahu alayhi wasallam sagten, As-Samu alayk. Das hört sich natürlich so an wie Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Also da musst du schon richtig hinhören, damit du den Unterschied raushörst. As-Sam bedeutet, möge der Tod dich besuchen. Ja? Also mögest du sterben. As-Samu alaikum, mögest du vergehen. Aisha radiallahu anha hörte das. Und sie hat verstanden, dass die gerade ihn, also Dua gegen ihn macht. Da sagte sie, der Tod möge euch treffen und der Fluch Allahs. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Aisha, Allah ist gütig und liebt die Güte. Und er gibt für Güte mehr, als er für Härte gibt. Das ist etwas Wichtiges, weil einige sagen, ich muss hart sein, fi sabilillah, ich will Hasanat bekommen, und diese Härte ist fi sabilillah. Für Güte bekommst du mehr Lohn. Er gibt, Allah Jalla wa'ala gibt für Güte mehr, als er für Härte gibt. Wenn du liebevoll bist in der Da'wa, bekommst du mehr Lohn. Das ist keine Schwäche. Einige denken, oh nein, ich muss zeigen hier, dass ich die Religion ernst meine. Ja, nicht indem du die Leute angreifst. Allah Jalla wa'ala sagte zu Musa und Harun, geht zu Pharaon und sagt ihm sanfte Worte. Da'wa, Aufklärung, Erziehung muss sanft sein. Natürlich kann es Grenzen geben, das ist klar. Aber wir reden hier, wann muss es Grenzen geben, wenn es eine Gefahr gibt? Wenn es nötig ist, wenn es etwas bringt. Aber ich rede hier von was? Von der Da'wah. Natürlich, wenn du erziehst, du bist der Lehrer, die machen Krach in der Klasse, du sagst einmal bitte seid ruhig, zweimal bitte. Natürlich kannst du dann sagen, okay, dann raus hier. Ja? Irgendwann mal konsequent zu sein, ist auch nötig. Wir dürfen diese Nachsicht nicht übertreiben. Alles, was gut ist, wenn es übertrieben wird, wird es nicht mehr gut. Ja? An Verhaltensweisen, die eben nicht weise sind. Er sagte zu Aisha radiallahu anha, ich habe ihnen gesagt, euch auch. Punkt. Ohne mich jetzt so aufzuregen und so weiter. Damit er sie gewinnt. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn du hart wärst, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Wenn du hartherzig wärst, würden sie dich meiden, dann würden sie gehen. Keiner mag einen Menschen, der hart ist. Es gibt Leute, die sind permanent hart. Die werden dir nicht zuhören. Aber ich muss zeigen. Nee, musst du nicht. Du musst so sein wie der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Bist du weiser, strikter, konsequenter, klüger als der Prophet, alaihi salatu wassalam. Also lerne Da'wah vom Propheten, alaihi salatu wassalam. Und nochmal, Da'wah ist nicht nur Vortrag halten, Da'wah ist auf der Arbeit, in der Schule, auf der Straße, egal wo du bist, mit den Kindern, mit der Ehefrau, mit dem Ehemann und so weiter und so fort. Immer wenn es darum geht, ich möchte jemandem eine Information geben, dann verpacke diese Information im Geschenkpapier der schönen Worte. Dann wird sich auch derjenige freuen, es entgegenzunehmen. Aber mit den Dornen der schlechten Worte, dann sagt er, behalt dein Geschenk. Tut mir weh, ich will es nicht nehmen. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, unter denjenigen, die vor euch waren, war ein Mann, der eine Wunde hatte. Er wurde ungeduldig, nahm ein Messer und schnitt sich die Hand auf. Und das Blut hörte nicht auf, bis er starb. Allah, der Erhabene, sagte, mein Diener kam mir mit seiner Seele zuvor, ich habe ihm das Paradies verboten. Möge Allah uns bewahren. Also das ist eine Form der Voreiligkeit, sich das Leben zu nehmen. Und das ist leider heutzutage sehr verbreitet, insbesondere in Ländern, die nicht religiös sind, also nicht an Gott glauben, wie zum Beispiel Japan. Die asiatischen Länder, wir sagen immer, boah, diese Japaner und Chinesen, die bauen Häuser in 0,x und die sind so toll und die haben alles Mögliche. Und schau dir das gesellschaftliche Leben an. Die Tage habe ich geguckt, irgend so asiatisches Land, wie ältere Menschen in den Wohnungen gefunden werden, wie sie gestorben sind. Nach langer Zeit. Das Soziale fehlt. In Japan, wenn ich mich recht entsinne, war es Japan, oder also dort die Gegend, gibt es einen Wald, der ist bekannt dafür. Menschen, die ihr Leben nehmen wollen, gehen dorthin. Weil wenn du da reingehst, kommst du nicht mehr raus. Du wirst dich verirren. Das ist so sehr, dass Polizei vor dem Wald steht. Patrouilliert vor dem Wald. Wie Grenzposten. Wenn sie jemanden sehen, der will da rein, sagen sie, nee, darfst du nicht. Weil bekannt ist der, wenn du gehst und gehst und gehst und gehst, du kommst da nicht mehr zurück. Obwohl sie wirtschaftlich fortschrittlich sind, oder nicht? Und deswegen, die Statistiken sagen, Suizid, Selbstmord ist in Ländern ohne Religion mehr als in Ländern mit Religion. Und in Ländern der Muslime weniger als in Ländern der Nicht-Muslime. Gibt es bei Muslimen keinen Selbstmord? Leider doch. Aleikum salam. Aber wir reden hier von der Anzahl. Denn der Muslim ist nicht voreilig. Warum will man sich das Leben nehmen? Weil man sagt, ich will dieses Problem nicht mehr leben. Ich habe ein Problem, ich komme da nicht raus und deswegen will ich nicht damit leben. Der Muslim weiß, ja, dann erwartet mich ja ein größeres Problem. Die Strafe, Yawm al-Qiyamah. Und wenn ich geduldig bin, wie lange lebe ich noch? Ja, in 100 Jahren ist keiner mehr von uns da. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Wie alt sind die Jüngsten hier? Wie alt bist du? 7? Rabbi Bergfik. Mashallah, vielleicht. Ja, vielleicht 107 gibt es. Möge Allah dir ein gesegnetes, langes Leben geben. Aber wir, also, da brauchen wir gar nicht erst zu hoffen, oder nicht? Also, ja, möge Allah uns ein gutes Ende geben. So, das heißt, wie viele Tage noch? Ein paar Tage sind es, oder nicht? Ein paar Tage mehr, ein paar Tage weniger. Und dann Al-Jannah. Ja, Rabbi, lass uns ins Paradies eintreten, ohne vorherige Strafe, ohne vorherige Abrechnung. Welche Probleme hast du? Welche Sorgen hast du? Ich bin arm, ich bin krank, mich liebt kein Mensch und so weiter. Yawm al-Qiyamah wirst du belohnt. Du wirst geliebt werden, du wirst im Paradies sein, du wirst essen und trinken und alles Mögliche haben. Also wartet der Muslim, er ist nicht voreilig. Aber wenn der Iman im Keller ist und der Shaitan einen vollgepumpt hat mit Betäubungsmittel, Imanbetäubung, wirkt dann dieser Iman nicht mehr. Hat keinen Sinn mehr. Also nimmt man sich das Leben. Und wenn man sich anschaut, wie viele reiche Menschen sich das Leben nehmen. Es gibt Menschen, die gehen in bestimmte Länder, wo die aktive Sterbehilfe erlaubt ist, weil in Deutschland ist aktiv nicht erlaubt, passiv ist erlaubt. Sie bezahlen Geld, damit man ihnen das Leben nimmt. Möge Allah uns davor bewahren. Und der ist Milliardär, Millionär, der hat alles, der hat 5 Häuser, der hat. Aber das ist es. Glückseligkeit kannst du nicht kaufen. Du kannst Häuser kaufen, du kannst Autos kaufen, du kannst Pferde kaufen, du kannst Schlösser kaufen, Kleidung, Essen, Trinken, Hotel, Urlaub. Kannst du alles kaufen. Aber das ist nicht Glückseligkeit. Glückseligkeit kommt von Allah, tabaraka wa ta'ala. Und deswegen seht ihr auch in der Filmindustrie oder auch Musikindustrie, die genießen ja alles, oder nicht? Im Haram. Frauen, Geld, Essen, Häuser, Autos, alles, was es gibt, haben die. Und am Ende liegt er mit der Überdosis. Oder nicht? Sehr oft, es ist jetzt nicht ein, zwei, wo wir sagen, ja, nee, kann ja mal. Das ist ein Phänomen. Ein Phänomen, dass so viele, ich sage nicht jeder Schauspieler endet so, aber es sind viele, die sich ihr Leben nehmen. Er hatte alles, hat von allem probiert, was es gibt. Es hat ihm nicht gereicht. Er hat sein Leben nicht genossen. Subhanallah. Weil der Glaube fehlt. Glückseligkeit, Genuss des Lebens kriegt man nur durch den Glauben an Allah Jalla wa Ala. Möge Allah unseren Glauben stärken. Eine weitere Folge der Voreiligkeit. An-Nabi alayhi salatu wassalam sagt, einem von euch wird die Bitte erhört, solange er nicht eilt und sagt, ich habe gebetet, doch es wurde mir nicht erhört. Du hast den Antrag gestellt bei Allah Jalla wa Ala. Ich brauche Versorgung. Ich möchte Kinder. Ich möchte Gesundheit. Du hast den Antrag gestellt. Derjenige, der jetzt entscheidet, ob dieser Antrag bewilligt wird oder nicht, ist Allah, der Allwissende, der Allweise. Er weiß, was gut ist für dich oder nicht. Wenn du, und erhaben ist Allah über jegliche Gleichnisse, wenn du einen Antrag stellst in der Dunya, Antrag auf BAföG, Rente, Wohngeld, Allah, irgendwas auf Reha, ist ja egal was. Und du weißt, derjenige, der das jetzt bearbeitet, der kennt sich aus, der hat nichts gegen dich und so weiter und so fort. So, und es dauert zu deinem Wohle. Wir wollen die beste Reha-Klinik für dich. Wir wollen die beste Lösung für dich. Kannst du dann warten oder sagen, also, das gibt's doch nicht. Wie lange soll ich denn noch warten? Wenn du weißt, es ist zu deinem Wohle, dann kannst du warten. Die Bearbeitungszeit dauert noch einen Monat. Okay, ist kein Problem. Und du genießt, ja, Alhamdulillah, ich krieg meine Rente, Wallahu alam, was, ja. Ich krieg meinen Urlaub bewilligt. Du freust dich, die Vorfreude. Es mag sein, dass der Arbeitgeber sagt, tut mir leid, Urlaub kann ich dir nicht geben, aber dafür kriegst du mehr Geld für die Überstunden. Wir brauchen dich. Tut uns leid, kann dir keinen Urlaub geben, aber dafür bekommst du Geld. Und schönes Geld, jetzt nicht 2 Groschen. Gut. Ja, Lauer, ab wie viel Prozent ist gut? 100, Allahumma barik. Ja. Kannst du dann damit leben oder jammerst du, ich habe keinen Urlaub, ich wollte Urlaub. Oh Mensch, ich habe keinen Urlaub, ich wollte Urlaub. Du weißt ganz genau, Alhamdulillah, ich krieg was Besseres. Erhaben ist Allah über jegliche Gleichnisse. Nichts ist ihm gleich, subhanahu wa ta'ala. Du hast den Antrag gestellt, ja Rabbi, ich will gesund werden. Allah weiß, wenn du gesund wirst, wirst du sündigen. Du wirst prahlen, du wirst irgendeine Sünde begehen, weil Allah weiß, was nicht ist, wenn es wäre, wie es ist. Allah Azza wa Jal weiß, was war, die Vergangenheit, und was jetzt gerade passiert in der Gegenwart, und er weiß, was in der Zukunft passiert. Aber er weiß noch mehr. Er weiß, subhanahu wa ta'ala, was nie eintreten wird. Wenn es eintreten würde, wie es dann sein wird. Du bist kein Millionär, wirst auch nie Millionär. Wenn du Millionär wärst, wie wirst du dann sein? Allah weiß, ob du jemand bist, der mit Geld umgehen kann oder nicht. Es gibt Leute, die haben Geld, vergessen ihre Verwandten. Andere bekommen Geld, pflegen ihre Verwandten. Hier Geld und hier Geld. Der eine hat Geld bekommen, kümmert sich um seine Verwandten. Der andere hat Geld bekommen, der vergisst seine Verwandten. Nee, also wenn ich gebe natürlich aus. Wer sagt dir das? Woher kennst du dich denn? Kennst du die Zukunft? Nee, ich kenne jetzt. Ja, aber jetzt kann sich vieles ändern. Vielleicht wirst du irgendetwas haben, das dich ablenkt. Wenn wir nicht mal wissen, ob wir als Muslime sterben werden, möge Allah uns ein gutes Ende geben. Das wissen wir doch gar nicht. Möge Allah uns festigen. Dann doch erst recht, ob du mit Geld umgehen kannst oder nicht. Ob du mit Macht umgehen kannst oder nicht. Und ich glaube, das brauche ich nicht aufzuzählen, die Beispiele wie Leute, die nichts hatten und dann hatten sie was und dann wurden sie schlechte Menschen. Das heißt also, selbst mit Wissen, der hatte kein Wissen über die Religion. Hat Wissen über die Religion bekommen, ist. Die Khawarij zum Beispiel, die haben Uthman getötet, radiallahu anhu. Die haben Koran gelesen. Haben die was davon? Nein. Sie haben dann den Irrweg eingeschlagen. Oder sie sind den Irrweg eingeschlagen. So, wenn Allah Azza wa Jal dir sagt, ich erhöre dein Bittgebet, dann musst du warten. Warum nicht jetzt? Wie lange noch? Das ist unverschämt. Das ist ja beim Menschen schon unverschämt, oder nicht? Jemand, der, wann kriegt, Junge, warte. Så precis att självt, ja, okej, okay, men sekunder. Das ist doch bei Allah Jalla wa Ala erst recht. Habe Geduld. Denn eins ist sicher, wie ein Nabi alayhi salatu wasalam sagt, wenn du Bittgebete aufsagst, wird Allah es erhören. Entweder du bekommst, was du verlangt hast, oder du bekommst es nicht, aber dafür wird Allah dich vor einem Schicksalsschlag beschützen. Deswegen das Beispiel, du kriegst keinen Urlaub, dafür kriegst du Überstunden bezahlt. Oder weder das noch das andere. Du kriegst in der Dunya gar nichts, aber Yawm al-Qiyamah. Warum entscheidet das Allah? Wenn diese Sache gut, du hast Allah gebeten. Ja, Rabbi, ich möchte ein Auto. Okay. Allah weiß, ob dieses Auto gut ist für dich oder nicht. Wenn du dieses Auto bekommst, wirst du prahlen. Du wirst angeberisch. Also gibt dir Allah das Auto nicht. Aber damit du nicht leer ausgehst, eigentlich hättest du mit dem Fahrrad einen Unfall gebaut, den baust du aber jetzt nicht. So, der andere, der will ein Auto. Der bekommt es aber auch nicht, weil der wird auch überheblich. Das heißt, nicht jeder, der ein Auto hat, ist überheblich. Ja? Aber es gibt einige. Oder Kleidung, ist ja egal was. Ein Haus, ist ja egal was. So. Oder, wenn du das Auto bekommen würdest, würdest du es mit Zinsen bezahlen. Stellt euch irgendeine Sünde vor und Allah will dich davor bewahren. Als Entschädigung aber bekommst du etwas anderes. So, dieser andere nun, der bekommt nicht mal diese Entschädigung. Der macht den Unfall mit dem Fahrrad. Warum? Damit er aufwacht. Der hat es bitter nötig. Der wollte nicht aufwachen. Allah hat ihm so viele Chancen gegeben. Kehr zurück zu deinen Eltern. Fang an zu beten. Junge, du kannst sterben. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Ja, dann bitteschön. Operation muss gemacht werden. Also macht er den Unfall. Damit er aufwacht. Astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich wäre fast gestorben. Ja, Rabbi, bitte, es tut mir leid. Hätte er diesen Unfall nicht gemacht? Hätte er diesen Reset-Button hier nicht gedrückt? Aber auch der soll nicht leer ausgehen. Was bekommt er? Yawm al-Qiyamah, Belohnungen. So sehr, dass Yawm al-Qiyamah die Menschen sich wünschen, Allah hätte ihnen nie einen Wunsch erfüllt. Subhanallah. Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Qiyamah, stehst du dann und du siehst, was ist das für Berge? Wem gehören die, ja Rabbi? Gehören dem. Aber der war jetzt nicht so oft in der Moschee wie ich. Der konnte nicht so viel Koran wie ich. Ja, Rabbi, der hatte nicht so ein Bart wie ich. Ja, aber der hatte ein paar Wünsche, dem habe ich es nicht gegeben, weil ich wollte, dass er zu mir zurückkommt. Das alles, ja Rabbi. Ja Rabbi, hättest du mir nie etwas erfüllt. Ja, die sehen diese gewaltigen Belohnungen stapelweise. Da denkt sich einer, hätte ich doch nie meinen Wunsch erfüllt bekommen. Möge Allah uns in der Dunya und in der Akhira geben. Deswegen habe also Geduld beim Dua. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, oder fangen wir mit Malik an, Imam Malik, er sagte, man pflegte zu sagen, die Bedachtsamkeit ist von Allah und die Hast, Voreiligkeit, ist vom Shaitan. Kein Mensch eilt und trifft dabei richtig. Und keiner handelt besonnen und irrt, ohne dass der Besonnene den besseren Rat gehabt hätte. Also derjenige, der weise und besonnen handelt, der wird eben richtig sein. Und wenn zwei irren, der eine hastig und der andere bedächtig, ist der Irrtum des Bedächtigen leichter. Es mag sein, du bist nachsichtig, aber subhanallah, jeder Mensch kann Fehler machen. Aber trotzdem wird der Fehler nicht so gravierend sein wie beim Hastigen. Ibn al-Qayyim sagte, es gibt keine Weisheit bei einem Unwissenden, Leichtsinnigen oder Eiligen. Das ist ein Widerspruch. Ich bin hastig und weise, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das sind Gegensätze. Weisheit kommt mit Ruhe, mit Gelassenheit, mit Überlegung. Und er sagte, die Hast ist vom Shaitan, denn sie ist Leichtfertigkeit, Übereifer und Unruhe im Menschen. Und er sagte auch, wenn Tapferkeit, hört euch diese Definition an, wenn Tapferkeit, Mut ohne Einsicht geschieht, ist sie Übermut und Verderben. Tahawur auf Arabisch. Das Problem ist, besonders bei Jugendlichen, wo man noch, der Vulkan ist immer noch aktiv. Ja, mit dem Alter wird er inaktiver, der Vulkan. Ja, die Lava ist da. Also nicht, dass, also Vulkan kann ausbrechen. Aber Allahumma barik, die Jugend, Allahumma barik, jedes Mal hier Explosion. Das Problem ist, dieses emotionsgeladene, ohne Weisheit ist das Übermut. Und das führt zu Schaden. Wenn ich also weiß, ich bin ein aktiver Vulkan, dann muss ich doch damit leben, dass ich die Menschen vor mir beschütze. Ich kann doch nicht sagen, okay, ich bin halt so, ja, wir, so, jetzt soll die ganze Welt verbrennen wegen dir. Du bist halt so, du weißt, du bist aktiv, dieser Vulkan ist aktiv. Also, halte den Ausbruch so lange fern, wie es nur möglich ist. Achte darauf, dass du nicht die Welt verbrennst. Dieser Eifer, nennen wir es mal, hat zwei Formen, wie ich vorhin gesagt habe. Einmal der verwerfliche Eifer, das ist die Voreiligkeit. Und dann gibt es aber den lobenswerten Eifer, das ist das schnelle Streben. Das deutsche Wort fehlt mir jetzt gerade. Wenn man so Pionierarbeit leistet, Vorreiter, gibt es ein anderes Wort? El-Muhim, ihr versteht, was ich meine. Ja? Jemand, der zuerst anfängt, Initiative ergreifen, ja, diese Sache. Also, die Initiative zu ergreifen, Vorreiter zu sein, der Schnellere zu sein, im Guten, aber nicht im Schlechten. Das ist der Unterschied. Und deswegen sagte ich, diese Grundausstattung hast du. Ja, mach, tu. Aber die musst du jetzt zum richtigen Kanal führen. Dem Kanal der Hasanat und nicht dem Kanal der Sünden. Ein Beispiel ist Ukasha radiallahu an, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es werden 70.000 ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung ins Paradies gelangen. Das sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das sind diejenigen, die keine Ruqya verlangen oder machen. Gemeint ist nach einigen Gelehrten also keine unerlaubte Ruqya. Die erlaubte Ruqya, Behandlung mit Koran, ist erlaubt. Besser ist es, dass du es nicht verlangst, aber es gibt Fälle, geht nicht anders, dann braucht man einen Raqi, ist nicht schlimm. Gemeint ist die unerlaubte, mit Aberglaube, Zauberei, Magie und so Zeug. Ja? Also diejenigen, die keine Ruqya machen oder verlangen, keine unerlaubte. Diejenigen, die nicht Aberglaube haben, ja, Freitag der 13. und ich bin mit dem linken Fuß aufgestanden und lau'alam, die Scheibe ist gebrochen und so weiter und so fort. Ja. Und in unseren Ländern, ich habe eine schwarze Katze gesehen, ja, der Tag ist hin, möge Allah uns bewahren. Ja. Auf jeden Fall, dieser Aberglaube, sie haben das nicht und sie behandeln sich nicht mit Feuer. Das sind die drei Aspekte. Diese Personengruppen kommen ins Paradies ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Warum? Weil sie vertrauen auf Allah. Sie benutzen keine unislamischen Mittel, um etwas zu erreichen. Da sagte Ukasha, radiallahu an, o Gesandte Allahs, mach Dua, dass ich dazu zähle. Da sagte er, du gehörst dazu. Da kam der andere, sagte ich auch. Da sagte An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ukasha war schneller. Jetzt könnte ein oder andere sagen, aber Sekunde mal, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barmherzigkeit für alle, der kann doch Dua machen auch für den Zweiten. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam trainiert die Sahabe, nicht schlafen, gibt es was Gutes, sofort absahnen. Weil wenn er jedem das geben würde, auch nach 5000 Jahren, ich auch, und dann der nicht, ich auch, ja, dann gehen alle schlafen. Da wird ja keiner mehr die Initiative ergreifen. Aber wenn Sie ganz genau wissen, der Erste, der gewinnt, dann will ja jeder der Erste sein. Deswegen gibt es auch mehr Lohn in der ersten Reihe. Dann werden die Leute früh zur Moschee gehen. Und so weiter. Viele Aspekte. Warum gibt's, der hat mehr, in der Zeit der Jumu'ah, erste Stunde, bekommst du mehr als der Letzte. In der letzten Stunde, bevor der Imam anfängt. Und so weiter. Das heißt also, derjenige, der etwas erreichen will, muss der Schnellere sein. Im Guten. Ein weiterer Fehler der Voreiligkeit ist, die Menschen zu verurteilen. An-Nabi alayhi salatu wassalam sah einen Mann, der sagte zu einem anderen, bei Allah, Allah wird dir nicht vergeben. Oder in einem Hadith heißt es, jemand hat einen anderen immer aufgeklärt und aufgerufen, mach's nicht, tu das nicht, die Sünde nicht und so weiter. Da sagte ihm dieser Mann, hat Allah dich zum Wächter über mich geschickt? Du redest jeden Tag, jedes Mal. Und deswegen, Da'wa darf nicht aufdringlich sein. Sobald er dich sieht, weiß er, oh, der Vortrag beginnt jetzt. Du sollst nicht jemand werden, der gemieden werden will. Yani, der gemieden wird von den anderen. Oh nee, der schon wieder. Sondern wenn man dich sieht, ahlan, salam alaikum. Und er weiß ganz genau, irgendwann kommt deine Spritze. Aber du nervst ihn nicht damit. Wie, das ist doch qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der muss das lieben. Und wenn ich 5000 Mal mit ihm rede. Nein, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Koran liest, der soll so viel lesen, wie er in der Lage ist. Du sollst keine Abneigung haben, boah, ich kann nicht mehr. Natürlich nicht, also das ist schon im Verhältnis. Ja. Du sollst Kondition aufbauen, genauso wie beim Joggen. Das erste Mal im Leben, du joggst, nach 10 Minuten denkst du, deine Lunge ist verbrannt. Ja. Dann das nächste Mal sind es 15 Minuten. Dann irgendwann, Allahumma barik, kannst du eine Stunde joggen und du kannst immer noch reden. Und so ist auch mit dem Koran. So wie beim Training, 10 Minuten, ich sterbe. Okay, mach Pause. Mach Pause. Morgen sind es 11 Minuten. Übermorgen sind es 12 Minuten. Und so ist es auch mit dem Koran. Eine Seite, ich kann nicht mehr. Ich bin kaputt. Okay, mach Pause. Ist gut. Mach Pause. Morgen ist eine Seite und eine Eier. Nächste Woche eine Seite und 3 Eier. Und so kannst du die Kondition aufbauen. Im Gebet. Ich kann nicht beten, so viel und so. 2 Raka. Nächste Woche nochmal 2 Raka. Langsam. Also, er sagte ihm, Allah wird dir nicht vergeben. Da sprach Allah, Jalla Jalaluhu. Wer wagt es, über mich zu bestimmen, dass ich nicht vergebe? Wahrlich, ich habe ihm vergeben und deine Tat zunichte gemacht. Ja Latif, ja Rabbi. Ja Latif. Er war voreilig, verurteilte die Menschen. Dazu gehört auch, die Menschen, die Muslime zu Kuffar zu erklären. Die Menschen als Käfer abzustempeln oder als Irregegangener. Das bedarf Wissen. Du spielst hier die Rolle eines Richters. Sind die Beweise da, sind sie nicht da? Ist die Anklage gerechtfertigt, ist sie nicht gerechtfertigt? Und du mal Takfir hier, der ist Käfer, der ist Baal, der ist Fasiq, der zack, 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 zack. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, den Muslim zu fluchen ist so wie ihn zu töten. Und den Muslim zum Käfer zu erklären ist so wie ihn zu töten. Das bedeutet, wenn du gesagt hast, der ist Käfer und der ist Käfer und der ist Käfer, wirst du Yawm al-Qiyamah angeklagt wegen Mord. Tausendfacher Mord. Ja Latif, ja Rabbi, ich hab keinen umgebracht. Ich tu nicht mal einer Fliege was an. Du hast tausend Leute umgebracht. Du hast gesagt, das sind Kuffar. Aber du warst nicht berechtigt. Also wirst du jetzt angeklagt als Mörder. Bist du bereit? Diese Leute, die voreilig, unbefugt, ohne Wissen die Menschen zu Ungläubigen erklären, die Muslime zu Ungläubigen erklären, die sind lebensmüde. Die wissen gar nicht, was die machen. Die denken, ja gut, ich werf mal, habe ich getroffen, bitteschön, nicht, dann nicht. Nee, du bist ein Mörder. Du wirst angeklagt als Mörder. Jemand, der einen Menschen getötet hat, glaubst du, der Nabi sallallahu alaihi wasallam redet einfach so drauf los? Wenn er sagt, den Muslim zu verfluchen, ist so wie ihn zu ermorden. Und ihn zum Käfer zu erklären, ist so wie ihn zu ermorden. Glaubst du, der Prophet macht einfach nur Spaß? Alayhi salatu wassalam. Er warnt dich. Wehe dir. Ansonsten wirst du angeklagt wegen mehrfachem Mord. Yawm al-Qiyamah. Möge Allah uns davor bewahren. Deswegen, Ulama, große Gelehrte, waren sehr vorsichtig in Sachen Takfir. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, es gab zu seiner Zeit einer, der war Sufi und übertriebenermaßen, ja, Gräberkult und Angebet und so weiter. Da hat Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ein Schreiben geschrieben, das geht nicht und so weiter und so fort. Da hat dieser, Al-Bakri hieß er, ein Buch verfasst, dass Ibn Taymiyyah ein Käfer ist und dass er hingerichtet werden muss. Der ist zu den Herrschern und hat gesagt, bringt den Mann um. Die haben gesagt, ja, wir werden ihn gefangen nehmen, nix, er muss sterben. Warum? Weil er möchte Gräberkult erlauben. Schirk, Tote anbeten. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, wie ist er mit ihm umgegangen? Er hat ihn nicht zum Käfer erklärt. Wie nicht? Das ist ein Gelehrter, das ist ja kein Laie, das ist ja kein irgendjemand, der nichts lesen kann. Das ist ein Gelehrter, ist das. Er hat es missverstanden. Zu viele Scheinargumente. So vorsichtig waren die Gelehrten. Heutzutage, der kann kein Arabisch. Und wenn er Arabisch kann, kann er nicht viel Arabisch. Und zack, im Instagram, du Kafir, du La'natullah und was weiß ich und so weiter und so fort. Bitteschön, alles Mord. Mord und nochmal Mord. Und nochmal Mord. Und es gibt Leute, die morden tausendmal am Tag. Ja, Latif, ja Rabbi. Ibn Taymiyyah sagte, niemand darf einen Muslim des Unglaubens bezichtigen, auch wenn er sich irrt oder Fehler macht, bis der Beweis gegen ihn erhoben und der Weg klar gemacht ist. Und wer im Glauben gewiss eingetreten ist, dessen Glaube wird nicht durch Zweifel aufgehoben, sondern nur nach Aufrichtung des Beweises und Entfernung des Zweifels, der Scheinargument. Du musst mit ihm reden. Al-Imam Ahmad, rahimahullah, er wurde gefoltert wurde. Unter drei Kalifen. Der eine Kalif hat ihn gefoltert, ist gestorben, kam der nächste. Die haben nicht lange gelebt, die haben sich ja gegenseitig immer getötet, ja, diese Kalifen. Brüder untereinander. Aber auf jeden Fall unter drei Kalifen. Du denkst, endlich kommt ein anderer, der macht weiter. Wegen der Sache, ob Allah spricht oder nicht. Und Allah spricht natürlich. Auf jeden Fall, damals gab es ja diese Sekte, die sagen, nein, Allah spricht nicht. Warum? Ja, weil Menschen sprechen. Ja, und jetzt? Ja, dann hast du Allah verglichen. Ja, aber Allah lebt, oder nicht? Ja, gut, wir leben jetzt auch. Und jetzt? Aber Allah lebt auf einer anderen Weise. Also er spricht ja auch auf einer anderen Weise. Al-Muhim, auf jeden Fall. Imam Ahmed hat geredet, es gab ja eine Verhandlung, eine Diskussion vor den Kalifen und seinen Richtern und so weiter und so fort. Und doch hat er diese Kalifen bezeichnet als Führer der Gläubigen. Er hat nicht gesagt, ihr Kuffar, ihr La'natullah alaikum, ihr und so weiter. Warum denn? Missverständnisse. Wenn du in einer Gesellschaft lebst, wo zu viele Leute Falsches behaupten, dann ist das eine Sache, warum man entschuldigt wird. Ja, aha, das heißt Christen, Juden, Atheisten, Buddhisten. Junge, wir reden von Muslime, die sind in den Islam eingetreten. Was sagt Ibn Taymiyyah? Wer in den Islam, in den Glauben eingetreten ist, wir sind uns sicher, der hat Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Aber subhanallah, jetzt macht er einen Fehler. Und er hat es missverstanden. Da gab es von klein auf, geh zu Sidi XY, sag ihm, hilf mir, geh zu Sidi, darf er das? Er darf es nicht. Aber mit 5 Jahren ist er aufgewachsen und er hat nie was anderes mitbekommen. Und wehe dir diese Wahhabiten, oh, pass auf, jedes Mal hört er nur die Wahhabiten, die bringen dich um. Astaghfirullah, ja Latif, ich will von denen gar nichts hören. Der hat ein verzerrtes Bild. Du kannst nicht gleich abstempeln, Käfer, du. Sondern da musst du warten. Und wenn du deinen Bruder zum Käfer erklärst, sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, geht es auf dich zurück. Ist man selbst der Käfer. Möge Allah uns davor bewahren. Ein weiterer Aspekt, wo man voreilig ist, ist voreilig Wissen zu erwerben. Und hierzu erwähnt man diese Ayah, wo ich vorhin erwähnt habe, dass An-Nabi alayhi salatu wasalam, als er Koran gelesen hat, dass er zuhören sollte. Und das ist wichtig. Wissen eignet man sich aufbauend an, nicht auf einmal, stückweise. Und deswegen darf man nicht voreilig sein. Und lieber machst du kleine Schritte, aber lang als großer Schritt und du hörst auf. Beispiel, Koran auswendig lernen. Ich will Koran auswendig lernen. Wie lange haben wir noch zu Ramadan? 2 Monate? 2 Monate lerne ich Koran auswendig. So schnell ist der Koran auch wieder weg. Das setzt sich nicht fest. Lies langsam. Lerne langsam. Ja, das dauert ja 20 Jahre. Und Allah wird dir noch 60 Jahre geben und jetzt leben. Du wirst es genießen. Nee, er ist gestorben, er wollte zwar, er ist gestorben. Er wird den Lohn bekommen, als ob er den Koran auswendig gelernt hätte. Wer eine gute Tat beabsichtigt und sie nicht erreicht, wird den Lohn dafür bekommen. Deswegen das Lernen langsam. Du bist beschäftigt. Allah, du hast nichts zu tun. Okay, bitteschön, von morgens bis abends Koran. So lernen die Leute in den Koranschulen in den muslimischen Ländern. Ja, die haben nichts zu tun, bitteschön. Kannst du dir ein Jahr, ein halbes Jahr Auszeit gönnen? Mach das bitte. Aber ich rede jetzt von Leuten, du arbeitest, du studierst, du hast Ausbildung und so. Auf der anderen Seite darfst du nicht denken, nee, also Koran, das ist ja sowieso nichts für mich. Doch, doch, es ist was für dich. Es gibt sehr viele Arbeiter, die haben angefangen mit 50 und haben den Koran auswendig gelernt. Es gibt Leute, die haben mit 60 den Koran auswendig gelernt. Verlier nie die Hoffnung. Fange an, so dass du langsam aber sicher, inshallah ta'ala, das lernst. Oder Arabisch. Oder egal was. Ja? Auch das Weltliche. Wann ist es, Aisha? 5 Minuten. 3. Ebenso voreilig sein, Ansehen zu erlangen. Vorreiterrolle. Oder sagen wir mal, Leitungsrolle zu bekommen. Umar radiallahu anh sagte, lernt Fiqh, bevor ihr zu Führern werdet. Ja, es gibt Leute, die wollen alles gleich leiten, aber lerne. Das gilt nicht nur für Fiqh, für alles. Egal, was du machst, sammle Erfahrung und dann bitteschön. Ohne Erfahrung willst du der Anführer sein. Wie soll das funktionieren? Erst einmal Erfahrung sammeln, dann kannst du gerne der Anführer sein. Ebenso bei der Versorgung. Wenn man voreilig ist, Hauptsache ich bekomme Geld, egal, halal, haram. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, O ihr Menschen, fürchtet Allah und sucht auf schöne Weise den Lebensunterhalt. Keine Seele wird sterben, bevor sie ihren ganzen Lebensunterhalt erhalten hat, auch wenn er sich verspätet. Fürchtet daher Allah und sucht auf schöne Weise. Nehmt, was erlaubt ist und lasst, was verboten ist. Das heißt also, du sollst nicht, weil du Geld willst oder Allahu a'lam irgendetwas, egal, mit Haram, nicht Haram, das ist egal, Hauptsache ich bekomme mein Geld. Das sind also einige Aspekte bezüglich der Voreiligkeit. Inshallah machen wir dann an dieser Stelle das nächste Mal weiter. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته